Guten Morgen auch von mir. Ich bin Manuel, ich bin Pastor in Ausbildung hier. Ich finde es richtig schade, dass heute schon das letzte Mal ist in dieser Predigtserie, Wer bin ich? Ich habe es euch mitgebracht. Wer bin ich ist eigentlich eine ziemlich simple Frage. Aber die Antwort darauf, die ist, naja, vielleicht man könnte sagen, sehr komplex oder sehr vielschichtig. Es ist mehr so ein Entdecken von dem, wer man ist. Und es gibt an den Universitäten viele, viele ganze Forschungsstränge, ganze Forschungsgebiete, die sich mit dieser Frage eigentlich auseinandersetzen. Also vielleicht Ethnologie, Psychologie wahrscheinlich auch, Soziologie, Anthropologie. Ganz, ganz viel kann man schon zu dieser Frage sagen und ganz, ganz viel wurde schon zu dieser Frage geforscht. Und doch ist es mehr so, dass man wahrscheinlich, wenn man so aufwächst und man erst Kind ist und so, dass man erstmal so so ein kleines Bild davon hat und man entdeckt immer mehr und immer mehr, was, wie bei so einem Rätselbild, wie dieses ganze Bild ist, wer ich eigentlich wirklich bin und auch wie Gott mich eigentlich sieht. Und ich finde diese Frage sehr, sehr spannend. Und das ist wie so ein Rätselbild. Ich weiß nicht, ob ihr kennt ihr dieses Rätselbildspiel? Also ich habe das früher mit meinen Schwestern voll oft gespielt. Du hast so einen Stapel mit lauter Bildern auf so Kartons und du suchst halt so ein richtig schweres Bild drauf. Auf jedem Bild ist ein Gegenstand drauf und du suchst halt so, denkst, ja, du willst gewinnen, du suchst ein richtig schweres Bild raus und dann legst du es oben drauf. Meine Schwestern dürfen natürlich nicht sehen, was es ist. Und dann legst du diesen Stapel in so einen Kasten rein und der hat so Klappen. Und du kannst dann, ich zeige dir dieses Bild an meinen Schwestern, erstmal zugedeckt, alle Klappen sind zu. Und dann drücke ich eine Klappe um. Und dann sehen Sie nur einen kleinen Ausschnitt von diesem Bild. Und dann müssen Sie anfangen zu erraten, was dieses Bild zeigen könnte. So diese Frage, wer bin ich, dieses zu entdecken, ist genauso wie bei so einem Rätselbild. Also je älter man wird, desto mehr entdeckt man wahrscheinlich, desto mehr Antworten findet man auf diese Frage. Und ein Unterschied vielleicht zu diesem Bilderrätsel ist aber, dass wenn man so groß wird und man deckt eine Klappe auf und man sieht so was Neues von dem, wer ich bin, dann stellt man aber fest, da gibt es jetzt auf einmal noch 4 Klappen, die dazugekommen sind, die alle noch zu sind. Also je mehr man auch von sich kennenlernt, desto mehr sieht man auch, dass das Bild noch viel, viel größer ist, als man eigentlich gedacht hat. Und ich finde es total spannend, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Deswegen finde ich es sehr schade, dass wir heute schon die letzte Serie haben. Wer bin ich und wer bin ich vor allem auch in Gottes Augen? Und in der Predigtvorbereitung war es bei mir selbst so, dass Gott bei mir wie so eine Klappe geöffnet hat. Und ich ein bisschen mehr gesehen habe, wer ich bin und wer ich in seinen Augen bin. Und es ist mein Wunsch, dass du heute im Gottesdienst, im Kindergottesdienst vielleicht ebenfalls so eine Klappe bei dir geöffnet wird, durch den Gottesdienst, durch die Predigt. Und das ist passiert, das kann nicht ich tun oder so, sondern das muss Gott tun. Und ich möchte dafür beten, ich möchte auch für die Kinder beten, die gleich jetzt in ihr Kinderprogramm gehen dürfen. Und ich möchte einfach beten, dass Gott bei euch so eine Klappe öffnet und euch zeigt, wie er euch sieht und wie eure Identität in ihm eigentlich aussieht. Ich möchte beten. Vater, ich danke dir, dass du uns so komplex und so vielschichtig geschaffen hast, dass es immer so, so eine coole Reise ist, immer mehr zu entdecken, wie man eigentlich ist und wenn man auch in deinen Augen ist. Und ich möchte dich bitten, ich danke dir, dass du mir so eine Klappe geöffnet hast in der Predigtvorbereitung in der letzten Woche. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du hier bei jedem Einzelnen echt so eine Klappe öffnest und wir uns besser kennenlernen dürfen und uns sehen dürfen, was du über uns denkst. Ich möchte bitten für die Kinder, dass sie jetzt in ihrem Kinderprogramm echt richtig viel Spaß haben dürfen, dass sie dich erleben dürfen. Und möchte ich einfach bitten, dass du wirkst und dass du uns auch den Bibeltext nahe bringst und verständlich machst, und so dass wir ihn ja wirklich mit so einem hörenden Ohr hören dürfen auf dich, was du zu sagen hast. Danke, dass du unser großer, wunderbarer Gott bist. Amen. Bevor wir uns den eigentlichen Predigttext anschauen wollen, möchte ich noch einen Gedanken weitergeben. Dieser Gedanke ist nicht von mir, sondern er ist von Dr. Johannes Hartl. Und ich habe mir in der Vorbereitung auf diese Predigt einen YouTube-Vortrag von ihm angeschaut und ich fand ihn richtig cool, diesen Gedanken. Und Johannes Hartl, wer den nicht kennt, das ist ein katholischer Theologe, der hat vor circa 10 Jahren in Augsburg ein Gebetshaus gegründet und ich kann ihn wirklich sehr, sehr empfehlen. Es ist wahrscheinlich der Mensch, der im letzten Jahr am meisten mein Glaubensleben irgendwie geprägt hat und mir so nochmal so eine ganz neue Liebe und Begeisterung für die Beziehung mit Gott geschenkt hat. Also ich mag den wirklich sehr. Und er hat eine sehr, sehr interessante These aufgestellt oder gesagt. Und zwar, wenn ein Ethnologe ein Volk erforscht. Also ich habe ja vorhin gesagt, diese Frage, die wird auch von Ethnologen erforscht, vielleicht nicht so sehr, wer bin ich, sondern eher so, wer bist du? Also wer ist dieses Volk? Wie ist es? Wie ticken die? Was macht dieses Volk zu was Besonderem? Und er sagt, wenn der Ethnologe dieses Volk erforschen möchte, dann ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die er klären muss. Und diese Frage, wenn er die klärt, die wird ihm wahrscheinlich 3 Klappen auf einmal öffnen. Diese Frage ist, wen beten diese Menschen an? Wen beten sie an und wie beten sie an? Ein Beispiel, die Japaner, es gab diesen fürchterlichen Zweiten Weltkrieg, die Japaner haben gegen die Amerikaner im Zweiten Weltkrieg gekämpft und es war aus unserer Sicht absolut unverständlich, dass die Japaner, obwohl sie irgendwann in einer völlig aussichtslosen Lage waren, also sie haben wirklich, der Krieg war verloren und trotzdem haben sie sich nicht ergeben, sondern haben wirklich so lange gekämpft, bis sie den eigenen Tod gefunden haben. Und aus der amerikanischen Sicht, aus unserer Sicht, aus unserer westlichen Sicht, macht das überhaupt keinen Sinn. Sie hätten sich einfach ergeben können, sie wären halt gefangen, wenigstens mit dem Leben davon gekommen. Aber sie haben gekämpft bis zu ihrem eigenen Tod. Und wenn man jetzt fragt, wen beten sie an, und man rausfindet, dass bei ihnen das Kaisertum göttlich überhöht war, dann kann man besser verstehen, warum sie diesem Kaiser ihr Leben geopfert haben, solche Opfer gebracht haben, die aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar sind. Oder ein anderes Beispiel, ich war vor 6 Jahren in Thailand und sehr schön als Tourist geht man ja hin und man findet alles so Fremde und man macht überall Fotos und so, findet alles ganz nett. Und überall standen, ich habe auch ein Foto gemacht, standen solche Geisterhäuser hier rum. Also in jedem Grundstück mindestens ein Geisterhaus. Und da haben die, vielleicht könnt ihr nicht so gut sehen, die Geister müssen auch versorgt werden. Also sie stellen hier Getränke hin für die Geister. Fanta ist sehr beliebt bei den Geistern. Und auch Zahnpasta, also sie brauchen alles mögliche an Essen, Zahnpasta und sowas. Das ist sehr wenig, sehr, sehr wenig drin, aber manche sind wirklich richtig überfrachtet mit allen möglichen Dingen. Und ich war nicht nur als Tourist da, sondern ich wollte auch in die Kultur einfach ein bisschen besser reinkommen, wollte verstehen, wie die eigentlich ticken, was die ausmacht. Und das Interessante ist, wenn du die thailändische Kultur kennenlernen willst, dann ist es wirklich, klar, es ist auch wichtig, wie funktioniert ihre Wirtschaft, wie ist ihr Bildungssystem aufgebaut, wie ist die Geschichte, dass sie da von England kolonisiert waren und so weiter. Aber das Allerwichtigste, um wirklich zu verstehen, wie die leben, wie die sind, ist es wirklich ihre Sicht von dieser unsichtbaren Geisterwelt, mit der sie wirklich ihr komplettes Leben geprägt haben, diese Sicht zu verstehen, wie sie mit dieser Geisterwelt leben. Und das zu verstehen ist wirklich, was einem dann 3, 4, 5 Klappen auf einmal öffnet in dem Verständnis, wie sie ticken. Und man merkt so, wow, das ist ganz schön anders, als ich denken würde. Wenn wir eine Kultur oder eine Gesellschaft oder eben einen einzelnen Menschen besser verstehen wollen, dann müssen wir uns diese Frage stellen, betet er an, wen betet er an und wie betet er an? Und das kann man eben auch auf uns übertragen und sagen, hey, wenn wir uns selbst besser kennenlernen wollen, wenn ich wissen will, wer bin ich eigentlich, dann hilft es mir bei dieser Suche ungemein, mir selbst diese Frage zu stellen, wen bete ich an? Und Johannes Hartl macht deutlich in dem Vortrag, dass wenn du in Europa bist, in Europa aufgewachsen bist, dann leben wir in einer Kultur, die überhaupt nicht viel anbetet. Also wenn du jetzt hier rausgehen würdest nach Potsdam auf die Straße und einen Menschen fragen würdest, wen betest du an, dann findet er diese Frage absurd, vielleicht sogar abstrakt. Aber wenn du unsere Gesellschaft mal auf so ein Krankenbett legen würdest, untersuchen würdest, was sind vielleicht so die obersten Werte, die sie haben? Was ist ihnen so richtig wichtig und was hinterfragt eigentlich niemand? Dann gibt es da so ein paar Werte, die eigentlich niemand hinterfragt. Und ich male die mal hier ein bisschen an die Flipchart. Ich hoffe, ihr könnt die sehen. Ich glaube, ich kann das Bild auch wegmachen. So, diese Werte ist, ich male hier mal so eine Glühbirne, einer so einer Werte ist Wissen und Bildung. Also Wissen und Bildung ist in unserer Gesellschaft, ich sage überhaupt nicht, dass es irgendwie schlecht ist oder so, überhaupt nicht, aber das ist eigentlich sowas, was bei uns niemand hinterfragen würde. Also niemand würde sagen, ja, was bringt dir jetzt das Wissen, was bringt dir jetzt deine Bildung? Das ist erstmal völlig, das ist völlig klar, das zweifelt niemand an. Das ist total wichtig. Und dann auch andersherum, wenn jetzt Gott irgendwie mit unserem Wissen, mit unserer Bildung irgendwie kollidiert, also wenn er sich nicht durch unser Wissen durch Naturwissenschaft oder sowas belegen, beweisen lässt, dann verliert in der Regel bei diesem Konflikt Gott. Und das Wissen, die Bildung steht darüber und gewinnt diesen Konflikt. Und dann gibt es noch andere Werte. Ich meine, ihr seid alles wahrscheinlich Europäer, wenn ich euch hier so anschaue, glaube ich schon. Und deswegen gehe ich jetzt einfach ein bisschen schneller durch, weil es ist für euch wahrscheinlich ziemlich selbstverständlich, dass das wichtig ist. Und das andere, was wichtig ist, ist Geld und auch Macht. So ein bisschen zusammengehört. Auch sehr wichtig, sage ich jetzt nicht so viel dazu. Ein weiteres, jetzt hätte ich eigentlich Rot verwenden sollen, ein weiteres, was wichtig ist, ist auch so diese Sehnsucht nach ja, Liebe, Romantik, Sex. Ich schreibe mal, ist am kürzesten, ich schreibe mal Sex hin, ihr wisst, was ich meine, ne? Also gehört auch Liebe und sowas dazu. Und dann gibt es noch ein paar weitere Dinge, wie zum Beispiel, ja, welche Farbe nehmen wir? Luxus und Komfort. Also schreibe ich einfach mal hier so ein bisschen rein. Oh je. Und was ist noch wichtig? Nicht leiden zu müssen, vielleicht ein bisschen abstrakter. Runtergebrochen ist vielleicht Gesundheit so, aber nicht leiden zu müssen ist auch ein sehr, sehr wichtiger Wert, also irgendwie, dass man gesund ist. Ja, ich schreibe einfach mal Gesundheit, das ist am einfachsten zu wissen, was ich meine. Dann gehört noch viel dazu wahrscheinlich, so individuelle Freiheit und so weiter. So, das sind alles Werte, die unser Leben antreiben, die es ausmachen. So, und wenn Gott in unserer westlichen Vorstellung mit einem von diesen Werten kollidiert, dann gewinnt in der Regel Gott. Also warte mal, ne? Zum Beispiel hier. Nicht Gott. Ah, hab ich. Dann gewinnt in der Regel nicht Gott. Schön wär's, ne? Also, angenommen hier, es gibt Religion, die einem vorschreiben will, mit wem ich ins Bett gehen darf. Das ist ja wie Mittelalter. Aber es ist einfach so, du hast gewählt, das ist wichtiger als Gott. Oder hier, Gott verlangt von dir irgendwas Komisches oder so, was du machen sollst oder so, vielleicht sogar Geld zu spenden an irgendwas. So, dann greift es hier dein Geld an, deine Macht an und dann gewinnt in der Regel Geld und Macht. Und das ist völlig normal in Europa. So ticken wir. Das ist einfach so eine kleine Analyse, wie wir in Europa ticken, die Johannes Hartl hier so aufstellt. Und das Eigentliche, was ist, ist, dass wir einen Kult damit um einen Gott betreiben. Und dieser Gott, der steht in der Mitte. Und dieser Gott ist das Ego. Dieser Gott ist der Mensch. Es geht um das Wissen des Menschen, es geht um die Erhöhung des Menschen, es geht um ja, den Luxus, die Gesundheit des Menschen. Der Mensch steht bei uns in unserer westlichen Gesellschaft im Mittelpunkt. Das war, für die, die es wissen, ein Slogan in der DDR. Der Mensch steht im Mittelpunkt der sozialistischen Gesellschaft. Und auch Angela Merkel hat diesen Spruch in ihrer Regierungsantrittsrede 2013 gesagt. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Das ist im Grunde die Religion, die wir im Westen hier haben. Und für viele Potsdamer mag diese Frage, wen betest du an, sehr abstrakt oder sowas klingen, aber man kann eben genauso gut abstrakt auch antworten und sagen, wen bete ich an? Ich bete den Menschen an, ich bete mich selbst an. Und das sagt was aus über die Frage, wer bin ich? Also soweit mal diese kleine Mini-Analyse. Und wer das auch spannend findet, dem kann ich gerne den YouTube-Link schicken zu dem Vortrag von Johannes Hartl. Und jetzt, was ist, wenn ich Christ werde oder Christ bin? Also es gibt ja viele Menschen, auch in Europa, die sagen, okay, diese Sachen, alles schön und gut, habe ich auch alles irgendwo, aber gibt es nicht noch irgendwie mehr? Muss es da nicht noch irgendwas mehr geben? Und sie machen sich auf die Suche, vielleicht nach Spiritualität oder nach irgendwas Übersinnlichem, auf die Suche nach Gott. Und was passiert? Mal ein kleines Szenario. Jemand, der auf der Suche ist nach Gott, kommt in so eine Gemeinde wie diese hier. Und er erlebt den Gottesdienst, er hört die Predigt und er fängt sogar vielleicht selber an zu beten und kommt in diese Gemeinschaft rein und die Menschen sind alle so herzlich und freundlich zu ihm. Und das ist alles richtig cool, was er da erlebt. Und das ist auch genau das, was wir uns bei Erlebt hier wünschen, dass genau das passieren darf, dass Potsdamer das erleben, dass sie wirklich hier Gott finden. Und ja, sie fangen dann an und sagen, hey, das tut mir richtig gut, hier in dem Gottesdienst zu sein. Und die Musik, die baut mich richtig auf. Die Predigt, die hilft mir in meinem Alltag auch. Wenn ich bete, dann in meinen Notsituationen, wenn es mir schlecht geht, dann hilft es mir total. Ich finde Frieden und ich brauche nicht mehr Angst vor dem Tod zu haben. Weil ich weiß, hey, ich bin Kind Gottes, ich komme in den Himmel. Und vielleicht ist es euch aufgefallen, vielleicht auch nicht. Es wäre normal, wenn es euch nicht aufgefallen ist. In jedem dieser Sätze, die ich gerade gesagt habe, kommt das Wort mir, mich oder ich drin vor. Also der Gottesdienst baut mich auf, ich finde Frieden, mir hilft das Gebet. An diesem Modell ändert sich nicht automatisch irgendwas, wenn wir Christ werden oder Christ sind. Sondern was wir machen ist, das bleibt einfach bestehen, was wir machen ist, okay, das Ganze hier reicht mir nicht, also hole ich mir einfach noch Gott hier mit in den Kreis rein. Oje, Gott. Mit in den Kreis rein. Vielleicht noch irgendwie, ja, Gott, Glaube, Gemeinde. Das hole ich mir alles hier so mit rein, weil das ist alles auch ziemlich cool und das hilft mir eben. Aber im Grunde ändert sich an diesem Grundmodell erstmal gar nichts. Und das ist auch vollkommen normal. Das ist bei mir überhaupt nicht anders. Auf der Suche nach Gott zu sein, heißt nicht, dass sich hieran irgendwas ändert. Das ist jetzt kein shocking moment oder irgendwie ein großes Aha-Erlebnis oder so. Wenn du in Europa aufgewachsen bist, ist es einfach völlig, du hinterfragst es gar nicht. Es ist einfach völlig normal. Das ist so, wie du die Welt siehst. Wir sind dieses Konzept so gewöhnt, wir sind vielleicht sogar so ein bisschen verliebt in dieses Konzept. Und es ist in unserer westlichen Vorstellung einfach so, der Mensch steht im Mittelpunkt. Und ich zweifle überhaupt nicht, ich stelle nicht mal in Frage, ob das vielleicht richtig ist, ob das meiner wirklichen Identität eigentlich entspricht. Wir machen immer mehr Klappen auf, wie bei diesem Bilderrätsel, und lernen immer mehr kennen, wie wir eigentlich sind und ja, wie wir vielleicht auch in Gottes Augen sind. Aber was wir dabei haben bei diesem Bilderrätsel, wenn wir es betrachten, ist, wie so ein Verliebter schauen wir durch so eine rosarote Brille. Ist nicht ganz rosarot, aber wie so ein Verliebter schauen wir durch so eine rosarote Brille, mit der wir nur das sehen, was wir sehen wollen. Wir sehen es mit so einer westlichen Färbung. Also das ist jetzt westlich gefärbte Brille. Und diese westlich gefärbte Brille, dieser Filter, der davor ist, ja, diese Vorannahme, das ist die Vorannahme, der Mensch steht im Mittelpunkt. Ich setze sie wieder ab. Ist es ein Problem? Ich glaube ja. Ich glaube, dass das hier ein Problem ist. Aus zwei Gründen. Der erste Grund: Wenn der Mensch im Mittelpunkt ist, wofür ist dann eigentlich der Mensch da? Wofür gibt es die Menschen? Das ist der erste Punkt. Und der zweite, es macht uns letztlich nicht glücklich, im Mittelpunkt zu sein. Ich bleibe mal bei diesem ersten, dass es uns nicht glücklich macht. Es gab jemanden, der erforscht hat, wie Menschen glücklich werden. Und das war Viktor Frankl. Ich weiß nicht, ob das jemandem ein Begriff ist. Ihr seht hier ein Bild von ihm. Viktor Frankl hat Medizin studiert in Österreich und ist dann Neurologe geworden und Psychiater. Und er war Jude, hat zur Zeit des Zweiten Weltkriegs gelebt. Und er wurde deportiert, war in drei verschiedenen Konzentrationslagern. Seine ganze Familie, also er hatte keine Kinder da zu dem Zeitpunkt, aber seine Eltern, sein Bruder und auch seine Frau, die sind alle im Konzentrationslager gestorben. Und er hat in dem Konzentrationslager angefangen zu erforschen, was Menschen glücklich macht. Und kurz nachdem er befreit wurde aus dem Konzentrationslager in Türkheim von den Amerikanern, hat er ein Buch rausgebracht mit dem Titel Trotzdem Ja zum Leben sagen. Ein Psychologe erlebtes Konzentrationslager. Und er ist auf was sehr, sehr Interessantes gestoßen. Und zwar hat er gesagt, Menschen, die versuchen glücklich zu werden, die werden nicht glücklich. Sondern das Glück ist eher etwas, was sich ereignet, wenn man sich für etwas hingibt. Er sagt, der Mensch ist eigentlich gerade nicht dafür gemacht, sich selbst glücklich zu machen. Genauso wie das Auge nicht dafür gemacht ist, sich selbst zu sehen. Also wenn dein Auge sich selbst sieht, dann hast du grünen Star. Oder irgendwas anderes. Du siehst einen Fleck auf deinem Auge, ja, und das ist krank. Das ist dann krank. Ein gesundes Auge vergisst sich selbst. Es sieht nicht sich selbst, sondern es sieht die schöne Blume oder den schönen Sonnenuntergang. Und genauso funktioniert das mit dem Glück. Wenn der Mensch das alles hier tut, um Glück zu finden, dann wird er es nicht finden. Und das führt uns zum ersten Grund. Wenn der Mensch im Mittelpunkt ist, wofür ist dann eigentlich der Mensch da? Also diese ganzen Sachen hier, Gesundheit, Liebe, Wissen, mein Geld und so weiter, vielleicht auch Gott, habe ich alle so darauf hingerichtet, dass ich glücklich werde. Und dann bist du aber doch irgendwo wieder bei dieser Frage, ja, und wofür bin dann eigentlich ich da, wenn die ganzen Sachen mir dienen, wofür bin ich da? Und das ist das, was passiert in unserer Gesellschaft, merken wir das. Wir haben einen sehr hohen Standard an diesen ganzen Sachen und wir haben oft alles, was wir brauchen und wir haben unser Leben, wir sind so schon gesettelt, dass es alles schön ist und dann merken wir ja vielleicht auch, dass da irgendwie was fehlt. Und dann holen wir uns vielleicht irgendwie Gott mit rein oder so in diesen Kreis. Wenn es so ist, dann sind wir umso mehr auf uns selbst zurückgeworfen und sind eigentlich wieder bei dieser Frage, von der wir gestartet sind. Wer bin ich? Und auf einmal sind bei diesem Rätselbild, wo wir ganz viele Klappen schon aufgemacht haben, ganz viele Klappen wieder zugegangen. Oder besser gesagt, man merkt, dass es noch so, so viele Klappen mehr gibt, als man bisher wahrgenommen hat. Und die sind alle zu. Und die Leute um uns herum, die Lehrer, die Wissenschaftler, die Genies, so würde ich es mal krass behaupten, die vertrösten uns mit billigen Antworten. Ja, du bist zufällig da, deine Samenzelle war halt die stärkere, die schnellere, die hat sich durchgesetzt und deswegen bist du da. Das sind keine Antworten, die ich zufrieden finde, die mich zufriedenstellen. Ich glaube, wir müssen nicht da stehen bleiben. Ich glaube, dass es eine objektive Wahrheit gibt, die mir helfen kann, obwohl ich diese subjektiv gefärbte, westlich gefärbte Brille aufhabe, die mir zeigen kann, wie es wirklich aussieht. Eine Intelligenz, die weit, weit größer ist als alles, was ich mir vorstellen kann. Und das ist Gott, der Schöpfer dieser Erde und der auch mich selbst erschaffen hat. Und ich glaube, dass Gott uns diesen Blick klar machen kann, trotz dieser Brille, die wir aufhaben. Dass Gott uns in seinem Wort in der Bibel nicht darüber im Unklaren lassen wollte, wie die Welt ist, wie wir sind und wie er ist und wie er uns sieht. Sondern er hat uns die Bibel genau dafür gegeben, um unser Weltbild gerade zu rücken, um uns zu zeigen, wer wir in seinen Augen sind und wofür wir da sind. Und ich habe uns einen Text mitgebracht, der uns eine so eine Klappe öffnen kann. Und vielleicht ist es sogar ein Text, der uns die allerwichtigste Klappe öffnen kann. Die Klappe in der Mitte, die bei der Schildkröte die Nase gezeigt hat. Und dann kommt man ziemlich easy drauf, dass es eine Schildkröte ist. Diese Klappe kann dieser Text öffnen, glaube ich. Tina wird ihn uns vorlesen. Wir haben ihn auch im Programmblatt stehen. Und keine Angst, es war jetzt nicht nur eine Einleitung und jetzt kommt die eigentliche Predigt oder so, sondern wir sind schon mittendrin, ja? Also wir sind schon auf der Zielgeraden. Wir sammeln nochmal die ganze Konzentration und Kraft, um die letzte und die wichtigste Strecke zurückzulegen. Und hören mal auf den Predigttext.
Ich lese aus 1. Korinther 6, die Verse 12 bis 20. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles nützt. Alles ist mir erlaubt, aber ich werde mich von nichts beherrschen lassen. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird sowohl diesen wie auch jene vernichten. Der Leib ist aber nicht für sexuelle Zügellosigkeit da, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Macht. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Soll ich nun die Glieder Christi nehmen und zu Gliedern einer Prostituierten machen? Auf keinen Fall. Oder wisst ihr nicht, dass der sich an eine Prostituierte hängt, ein Leib mit ihr ist? Es werden nämlich, heißt es, die zwei zu einem Fleisch. Wer sich aber an den Herrn hängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht die sexuelle Zügellosigkeit. Jede andere Sündenverfehlung, die ein Mensch begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber sexuell zügellos lebt, sündigt gegen seinen eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr euch nicht selbst gehört? Ihr seid nämlich für einen Preis gekauft worden. Verherrlicht also Gott in eurem Leib.
Zugegeben, das ist ein Hammertext. Also Hammer auch im wahrsten Sinne des Wortes, denn er zerschlägt wie ein Hammer unsere Vorstellung hier, mit der wir groß geworden sind. Dieser Text, und es gibt noch viele, viele andere Texte in der Bibel, die genau das Gleiche zeigen, der zeigt, wie komplett, völlig krass anders wir in Gottes Augen sind. Und wenn es dir jetzt so geht, dass du diesen Text gehört hast hier, gelesen hast, und du findest diesen Text vielleicht abscheulich oder bevormundend oder du findest ihn irgendwie voll befremdlich, komisch oder der Text macht dich richtig wütend und er will nur so deinen Unglauben an Gott eigentlich noch verhärten, dann darfst du wissen, dass das hier in Europa die völlig normale Reaktion darauf ist, auf diesen Text und auf andere Texte. Vielleicht ist das eine Klappe beim Rätselbild, die du aufmachst und du willst sie sofort wieder zuschmeißen, weil dir gefällt nicht, was du darunter siehst. Wenn es so ist bei dir, dann möchte ich dich bitten, für diese Zeit jetzt einmal versuchen, diese Klappe offen zu halten und ein paar Minuten mit mir anzuschauen, welche Schönheit und welche Weisheit, welche Herrlichkeit und Gnade sich dahinter verbirgt. Paulus greift mit diesem Text ein sehr, sehr sensibles Thema an. Er hätte jedes andere Thema hier rum aufgreifen können. Alles ist hier ein sensibles Thema, weil das ist bei uns alles mega wichtig. So, er geht hier auf diesen Sex mit Prostituierten. Zumindest ist es heute ein sehr sensibles Thema. Damals, wo er geschrieben hat, zu den Korinthern, in der griechisch-römischen Kultur, die waren noch einiges freizügiger, als wir heute sind. Also wir sagen heute, okay, wir haben keine Tabus mehr und so, nur noch ein paar einzelne. Aber wir sind ja schon sehr, sexuelle Revolution und so, schon sehr freizügig. Damals war das noch viel mehr so. Es gab viele, viele Tempel und es war völlig normal, dass du an diesem Tempel mit einer Fremden Sex hattest, einfach nur in der Nähe von diesem Tempel. Und es war dann, hatte so diesen Ritus, diesen Kultritus unterstützt und es war dann sogar gut, wenn du das getan hast. Und es war früher so, dass viele, viele Feste gefeiert wurden, auch wo die ganze Stadt eingeladen wurde. Sobald die Männer dann irgendwie erwachsen wurden, wurden die auch mit eingeladen. Und wie heute gab es da auch ein 3- oder 5-Gänge-Menü oder so. Und wir haben ja heute zum Dessert dann immer irgendwelche leckeren Sachen, meistens was Süßes, so vielleicht ein Stück Kuchen oder irgendwie, keine Ahnung, Obstsalat oder irgendwelche Puddings oder so. Und die damals, die hatten auch keinen Zucker, also die hatten nur Honig und es war sehr teuer und so. Was die damals zum Dessert hatten, war Sex. Das war ganz normal. Du hast ein Fest gefeiert, hast deine Menüs gegessen und dann zum Dessert gab es Sex. Mit Prostituierten, mit Fremden, da wurden Orgien gefeiert. Auf jeden Fall hatte Paulus nicht so wie wir heute, so vielleicht so ein Bordell vor Augen, wo die dann hingegangen sind, so ganz geordnet oder irgendwie ein Straßenstrich, sondern er hat solche Tempelkulte vor Augen, er hat solche Feste vor Augen und das war völlig normal in der damaligen Kultur. Da hat gar keiner drüber nachgedacht, das hat man nicht in Frage gestellt und deswegen war es auch für die Christen völlig normal mit Prostituierten zu schlafen, an diesen Festen teilzunehmen, tempelkultischen Sex zu haben. Und Paulus weiß aber, dass das für Gott ein Problem ist. Dass es nicht zu dem neuen Leben der Christen passt, mit Prostituierten zu schlafen. Und er spricht sie deshalb sehr, sehr deutlich drauf an. Und ich finde es sehr richtig interessant, wenn ihr in dem Text das gesehen habt, er macht es nicht mit dem erhobenen moralischen Zeigefinger. Er bringt keine moralischen Appelle oder so an die, ja, Sex ist mit Prostituierten ist schlecht und so weiter. Sondern was er macht ist, er bringt nur rein theologische Argumente. Überhaupt keine moralischen. Er zeigt ihnen einfach nur, wie Gott ist und wie Gott sie sieht. Und diese theologischen Gründe, diese Argumente, die machen mit dem Menschen nicht, dass er sich schlecht fühlt, dass man auf den Boden gedrückt wird und so voll ins schlechte Gewissen geredet wird, sondern diese theologischen Argumente, die machen was ganz anderes. Die heben den Menschen so weit empor, dass einem echt schwindelig werden kann. Vor Schönheit, vor Weisheit, vor Herrlichkeit und Gnade. Er sagt ihnen drei Dinge. Erstens, unser Leib, also unser Körper, der ist für den Herrn Jesus Christus da und Jesus Christus ist für den Leib da, genauso wie die Speisen für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Es gehört einfach zusammen, das passt einfach so und das ist das, was zusammengehört. Das Zweite, was er ihnen sagt, ist, Gott hat die Christen für einen Preis freigekauft. Dieser Preis, das war der Tod Jesu am Kreuz, Gottes eigener Tod. Das hat er bezahlt, diesen hohen Preis, um uns freizukaufen von unserer Schuld und Sünde. Und deswegen sind wir sein Eigentum. Und das Dritte, was er sagt, das schreibt Paulus in Vers 19. Ich habe euch diesen Vers nochmal mitgebracht. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr euch nicht selbst gehört? In diesen Sachen steckt theologisch sehr, sehr viel drin. Aber keine Angst, ich möchte nur zu diesem letzten Punkt kurz was sagen. Und das ist nämlich eine richtig, richtig schöne Antwort auf diese Frage, mit der wir uns in der Predigtserie beschäftigen. Wer bin ich? Und du kannst es so sagen, ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. In Deutschland gibt es keine Tempel mehr. Vielleicht kennt man sie aus einem Film oder so. Vielleicht, wenn du als Touri irgendwo unterwegs bist, in Thailand oder so, dann kannst du mit der Kamera ein paar Fotos schießen. Aber es ist uns nicht sofort klar, was dieses Bild, dieser Vergleich meint, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Die Korinther, an die der Brief geht, die wussten sofort, was Paulus hier meint, was er anspricht. Und es ist die größte Ehre, die ein Mensch nur zugesprochen bekommen kann, als Tempel des Heiligen Geistes, als Tempel Gottes bezeichnet zu werden. Und wenn wir den Tempel, dieses Bild, so verstehen wollen wie die Korinther, dann müssen wir zwei Dinge uns anschauen. Und das erste ist, der Tempel ist der Wohnort Gottes und das Zweite, im Tempel wird Gott angebetet. Also zuerst, der Tempel ist der Wohnort Gottes. Wenn wir heute nach Griechenland fahren oder so und dann so eine Tempelanlage besichtigen, ja, dann laufen wir überall rum, schießen irgendwie Selfies mit der Opferhalle, schauen uns die ganzen Infotafeln an, die es da so gibt, lesen uns alles durch und so weiter. Und das ist für uns ein sehr, sehr interessanter Ort wegen der Geschichte. So, wir wollen das gern verstehen und so. Und es ist für uns einfach so ein geschichtlicher Ort, aber was es für uns nicht ist, ist ein heiliger Ort. Die Tempelanlage ist in der Regel für einen Europäer jetzt kein heiliger Ort mehr, sondern es interessiert dich einfach so geschichtlich. Du läufst da überall rum. Aber ganz anders war das für die Menschen damals in der Kultur. Der Tempel war der Wohnort Gottes. Paulus hatte nicht diese vielen römischen, griechischen Tempel vor Augen, sondern er hat diesen gewaltigen, prachtvollen Tempel des Lebendigen und einzigen Gottes der Bibel vor Augen, der in Jerusalem stand. Gott selbst hat angeordnet, wie dieser Tempel gebaut werden soll, mit welchen Materialien er gebaut werden soll. In der Bibel gibt es viele, viele Beschreibungen, Anweisungen dafür. Und Gott kommt dann, als dieser Tempel gebaut ist, wirklich und wahrhaftig, ganz real mit seiner Gegenwart an diesen Ort, in das Allerheiligste im Tempel und wohnt dort. Das Allerheiligste ist ein Ort, gefüllt mit Gottes Gegenwart, der so heilig ist, dass nur der hohe Priester, nur ein einziger Mann im jüdischen Volk und der auch nur ein einziges Mal im Jahr in dieses Allerheiligste reingehen darf. Und er wurde angebunden an ein Seil, weil es hätte sein können, dass er in der Gegenwart, in der Heiligkeit Gottes stirbt. Weil die Heiligkeit und Gegenwart Gottes lässt nichts Sündhaftes zu. Und wenn er da reingelaufen wäre und er hätte sich vorher nicht durch die Opfer und sowas doch nicht perfekt reingewaschen, dann wäre er da drin gestorben und niemand hätte ihn rausholen können, weil alle anderen wären auch gestorben. Das heißt, er ist an einem Seil angebunden da reingegangen und wenn er gestorben ist, wurde er rausgezogen. So ist Gottes Heiligkeit und Gegenwart. Für uns Europäer klingt es absolut, was? Was soll das denn sein? Und ich glaube, das liegt daran, dass wir Gott nicht kennen. Das ist für uns vollkommen absurd, weil wir Gott nicht kennen. Aber die Bibel rückt uns da das Bild gerade und zeigt uns auf jeder Seite, Gott ist real und Gottes Gegenwart ist real und die ist heilig. Und kein sündiger Mensch kann in diese Gegenwart Gottes kommen. Der Tempel ist wirklich ein heiliger Ort, an dem Gott wohnt. Und es ist klar, dass für diesen Bau des Tempels nur die erlesensten und kostbarsten Materialien verwendet werden konnten. Gold, Silber, Edelsteine, Kupfer, alles Mögliche. Es war richtig, richtig teuer, diesen Tempel zu bauen. Nur die besten Sachen. Und dieser Tempel, der wurde nicht einfach so, ja okay, dann wurde es eine Opfer gemacht, sondern wurde eingeweiht und geheiligt in einer riesigen Zeremonie, in einem riesigen Fest. Und jeder Gegenstand, der in dem Tempel benutzt wird zum Opfern und so weiter, wird vorher geheiligt und gereinigt. Es ist nicht irgendein Haus, sondern es ist wirklich der Wohnort Gottes. Der Tempel ist damals ein Ort, der von Menschen mit der allergrößten Ehrfurcht betreten wird. Sogar von denen, die an einen anderen Gott glauben. Trotzdem. Und jetzt schreibt Paulus, und das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen, ihr, jeder einzelne Gläubige, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Das ist echt. Mit Jesus Christus, mit Gottes Sohn, ist etwas vollkommen Neues begonnen. Das Reich Gottes ist angebrochen. Es gibt einen neuen Bund und der Tempel in Jerusalem, der hat keine Bedeutung mehr. Sondern Gott kommt in Gestalt des Heiligen Geistes zu jedem einzelnen Gläubigen und wohnt in den Gläubigen. Gott heiligt unseren Körper, unsere ganze Person, unser ganzes Sein. Er heiligt es durch das Blut Jesu Christi. Was für eine Ehre. Der lebendige, große, heilige, allmächtige Gott, der sucht sich mich aus. Der sucht sich mich aus und euch aus und wohnt mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Gnade, mit seiner Weisheit und Schönheit in mir. Paulus drückt es im Galaterbrief so aus: Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und dann sieht es eben so aus, dass der Mensch lebt zwar, aber Gott lebt in uns. Gott ist der Mittelpunkt unseres ganzen Lebens. Man kann es nicht so gut lesen, aber ihr wisst, was ich meine. Gott steht im Mittelpunkt. Gott ist nicht einfach nur ein Gast in deiner Wohnung, der, wenn du Lust auf ihn hast, dann lädst du ihn mal ein und dann kommt er bei dir vorbei, klingelt und sagt, hey, darf ich reinkommen? Du hast mich ja eingeladen und so weiter und dann esst ihr was zusammen oder so. Gott ist nicht auch nur ein Mitbewohner in deiner Wohnung. Also ja, du hast keine WG mit Gott und wenn du mal Lust auf ihn hast, mit ihm zu quatschen, dann kannst du einfach rübergehen zu seinem Zimmer, klopfst an die Tür und sagst, hey, komm, wir treffen uns in der Küche, kochen zusammen, essen was oder so. So ist Gott nicht, sondern Gott wohnt in dir. Gott lebt komplett und voll und ganz in dir und er will dich ganz erfüllen und dich ganz ausfüllen. Und wenn es so ist, dass Gott in uns wirklich wohnt, in jedem Gläubigen, dann ist es auch sonnenklar, so die Argumentationsweise des Paulus, dass wir mit unserem von Gott geheiligten Körper nicht einfach machen können, was wir wollen. Diese Dinge hier, die sind überhaupt nicht per se schlecht. Gott hat die alle erfunden. Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, Sex zu haben. Gott hat uns die Freude und den Spaß am Sex geschenkt und hat Mann und Frau erschaffen. Er hat uns Wissen geschenkt, er hat uns einen Verstand gegeben, der fähig ist, diese Welt zu erforschen. Er versorgt uns mit Geld und auch mit Macht, mit Luxus und Komfort. Er gibt uns das alles, aber es kommt darauf an, wie wir diese Sachen hier benutzen, was wir mit diesen Sachen machen. Alles, was wir tun, sollten wir in dem Bewusstsein tun, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Und wie in diesem Beispiel hier, das Paulus aufgreift mit dem Sex, mit dem Prostituierten, passt es eben nicht zusammen, dass wir als Tempel des Heiligen Geistes uns mit Prostituierten einlassen, was vollkommen entgegen Gottes Idee und Gottes Sicht von Sex sprechen würde. So, und das zweite und letzte ist, im Tempel wird Gott angebetet. Der Tempel ist der Ort, an dem Gott angebetet wird. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte, wo Jesus in den Tempel kommt in Jerusalem und er wird richtig, richtig zornig und wütend. Und im Tempel war es so, da in dem Vorhof, also nicht im Allerheiligsten oder am Heiligen oder so, sondern im Vorhof, da gab es ganz viele Händler, Opfertiere wurden dargeboten, Tauben, Rinder, Lämmer und so weiter. Es gab dann auch Geldwechsler, weil das Geld musste ja gewechselt werden, weil viele aus dem Ausland kamen und so weiter. Und da war riesen Tumult immer. Und Jesus sieht es und er wird richtig zornig. Er wird richtig zornig und er fängt an, sich eine Peitsche zu machen und peitscht die ganzen Tiere daraus. Er schmeißt die Tische der Geldwechsler um und er macht da richtig Radau. Warum das alles? Jesus sagt es ihnen. Er sagt ihnen, mein Haus, also mein Tempel, der Tempel Gottes, soll ein Haus des Gebetes sein für alle Völker. Ihr aber habt eine Räuberhülle daraus gemacht. Der Tempel ist der Ort, an dem Gott angebetet wird. Und wenn Paulus jetzt sagt, dass die Gläubigen der Tempel des Heiligen Geistes sind, dann sagt das etwas wirklich zutiefst über unsere Identität aus, darüber, wer wir sind. Es beantwortet die Frage, die aufkommt, wenn der Mensch im Mittelpunkt steht, nämlich, wofür ist denn dann eigentlich noch der Mensch da? Und die Antwort, die Paulus gibt, ist, der Mensch ist dafür da, um Gott anzubeten. Das ist eine ganz, ganz wichtige Antwort auf diese Identitätsfrage, wer bin ich? Ich bin ein Gottesanbeter, eine Gottesanbeterin. Also nicht das Insekt, ihr wisst, was ich meine. Gott anzubeten ist nicht etwas, was man hier mal im Gottesdienst macht, wenn wir ein paar Lieder singen oder so. Es ist auch nicht irgendwie, dass wir einfach unter der Woche noch ein Gebetstreffen haben und da beten wir halt oder irgendwie du betest vorm Essen und bedankst dich bei Gott oder so. Gott anzubeten ist unsere Lebensbestimmung. Wir finden unsere Erfüllung, unser ganzes Glück, unseren ganzen Sinn darin, Gott anzubeten, und zwar mit unserem ganzen Leben, mit unserem ganzen Sein, mit unserer ganzen Person. Wenn ich so Sex habe, wie Gott es sich vorgestellt hat, wenn ich mit meiner eigenen Frau schlafe und Spaß und Freude mit ihr zusammen erlebe und sie glücklich mache, dann, und das ist eine steile These, dann ist das Anbetung Gottes. Wenn ich mein Wissen, meine Bildung, mein Geld, meine Macht, mein Luxus, mein Komfort so einsetze, dass ich andere Menschen dadurch liebe, dass ich das tue, warum Gott mir diese Dinge gegeben hat, dann ist das Anbetung Gottes. Ich kann diese ganzen Dinge auch ohne Gott tun, ohne Gott anzubeten, aber ich kann sie so tun, dass Gott dadurch angebetet wird, dass er durch mein ganzes Leben, mein ganzes Sein geehrt wird. Gott anzubeten heißt, mich mit meinem ganzen Leben Gott hinzugeben. Jesus hat es einmal so gesagt, wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Mein Leben an Gott hinzugeben ist für mich nicht irgendwie eine Pflicht, eine Last oder sonst irgendwas, sondern es ist mein größter Gewinn, mein größtes Glück. So wie Viktor Frankl es gesagt hat, wer sich hingibt, der findet wahre Erfüllung und Glück. Wie das gesunde Auge, das nicht sich selbst sieht, sondern nur die schöne Blume. Nicht ich stehe also im Mittelpunkt, sondern Gott. Gott steht im Mittelpunkt. Und es ist mein größtes Glück, mit meinem ganzen Leben anzubeten. Das ist ein riesiger, großer Teil meiner Identität als Tempel des Heiligen Geistes. Wenn du in Europa lebst, das tust du, dann ist dieses Weltbild hier, dass Gott im Mittelpunkt ist, so fremd für dich. So fremd, dass du es ganz neu lernen musst. Wenn du Christ wirst oder Christ bist, dann ändert sich das nicht automatisch, sondern du musst es wirklich von Neuem lernen, dass nicht du im Mittelpunkt stehst, sondern dass Gott im Mittelpunkt steht. Und das ist diese wichtigste Klappe in der Mitte, die du öffnest. Und das Problem mit dieser Klappe ist, dass diese Klappe ein Scharnier hat und in diesem Scharnier ist eine Feder drin. Und du öffnest diese Klappe, schaust du rein und denkst, wow, krass, lässt die Klappe los, drehst vielleicht so um, lässt die Klappe los und sie geht sofort wieder zu, weil sie diese Feder drin hat. Es ist einfach so eine riesige Spannung zwischen meinem Weltbild und dem Weltbild, wie Gott mich sieht, wie ich in Gottes Augen bin. Es ist eine riesige Spannung dazwischen. Und deswegen ist es wichtig, dass du diese Klappe, vielleicht ist sie dir jetzt heute offen gegangen, hast du sie aufgemacht, aber sie wird dir, kann ich dir garantieren, spätestens Mitte nächster Woche, wird sie wieder zu sein, diese Klappe. Und es ist, ja, du musst die Klappe immer wieder aufmachen, offen halten, sie wird zugehen, immer wieder aufmachen, bis dieses Scharnier, bis diese Spannung, bis diese Feder ausgeleiert ist und du immer mehr dahin kommst, wirklich in deiner wahren Identität als Gottes Kind, als Tempel des Heiligen Geistes zu leben. Aber wir sind damit nicht alleine, dass wir das immer machen müssen, sondern Gott hilft uns dabei. Gott hilft uns dabei, er zieht uns auch in einer gewissen Art und Weise und hilft uns wirklich, nicht weil er, sondern weil es wirklich unsere Lebensbestimmung ist, weil es das ist, was uns wirklich erfüllt, was uns die allermeisten Fragen, die wir an uns selber haben, die wir an das Leben haben, beantwortet. Wir sind dafür da, Tempel des Heiligen Geistes zu sein, Gott im Mittelpunkt zu haben. Und wir können Gott einfach darum bitten, uns dieses Bewusstsein immer wieder wach zu halten, wach zu rütteln. Lass uns Gott mit unserem ganzen Körper, mit unserem ganzen Leben, mit unserem ganzen Sein anbeten und ihn verherrlichen. Amen.